Deutschlandfunk. Freistil.
Who would want to live in a world without monsters?
Wer würde in einer Welt ohne Monster leben wollen?
Werwölfe, Gremlins, Basilisken.
Stinkender Schleim, uraltes Sekret, erdige Haut.
Ich schieße auf das Monster, aber den Schleim habe ich im Gesicht.
Kopflose, Großohren, Schattenfüßler.
Wundervölker, Peripheriewesen, Fremde.
Seit man anfängt, über das andere nachzudenken, spielen da eigentlich immer Konzepte des Monströsen rein. Monster ist immer auch ein Menetekel gegen die Forscherneugierde und gegen Eingriffe in den Plan der Schöpfung.
Frankenstein, Freddy Krüger, Godzilla.
Well, it's his power.
Das ist seine Stärke.
He has atomic breath.
Er hat radioaktiven Atem.
Die Monster sollen uns so ein bisschen mahnen oder gemahnen.
Evolutionsfehler, Missbildungen und Mutationen.
Reptilien, Riesenspinnen, Freaks.
Blutgier, spitze Zähne, unmenschliche Kraft.
Jeder ist ein Monster.
Das ultimative Böse, der Eindringling, das Andere.
In mir steckt dieses Andere auch drin.
Serienmörder, Psychopathen und Wahnsinnige.
The monster invites us to ask the question of what would the world be like if it was fuller.
Das Monster lädt dazu ein, sich die Frage zu stellen, wie eine vielfältigere Welt aussehen würde.
Meet the Monsters. Von Menschen und Ungeheuern. Ein Feature von Raphael Smarzoch.
Vielen Dank, dass ihr hier heute zu mir gekommen seid, um über Monster zu sprechen. Bei mir zu Hause sind...
Ich heiße Helena, danke für die Einladung.
Ich bin Jens.
Hallo, ich bin der Andreas.
Was ist denn ein Monster? Ist es vom Wort her eigentlich ein Anzeiger oder ein Anzeichen für etwas?
Dr. Matthias Burchardt, Pädagoge und Monsterexperte.
Monster kommt ja von Monstrare und das heißt zeigen. Was zeigen denn Monster überhaupt?
Schrecken. Ich fange mal an, ich hau mal Schrecken rein.
Schrecken?
Schrecken.
Warum Schrecken?
Weil, wenn man Monster sieht, dann schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen und schreit und am besten sucht man schnell das Weite.
Wo sind wir jetzt genau hier? Also das ist sozusagen dein kleines Refugium.
Wir sind jetzt hier gerade in meinem Büro. Das ist genau hinter dem Monsterkabinett. Eigentlich kann man es fast sichtbar durch einen Vorhang getrennt und durch Stellwände.
Zu Besuch im Berliner Monsterkabinett, das in unmittelbarer Nähe zum Hackischen Markt liegt. Einem belebten Touristen-Hotspot. Im Zwielicht eines dunklen Kellers stehen seltsame Kreaturen. Es sind die Schöpfungen des Künstlers Hannes Heiner.
Das ist Orangelina Drehpüppchen, die tanzt auf 6 Beinchen. Sie macht einen Kopfgeburt.
Monster sind ja, wenn man nach sowas wie einer Definition sucht, würde ich sagen, Wesen, die die Norm physischer Integrität verletzen, die also unmäßig hoch, groß, stark sind, die über das Maß der Art hinausgehen.
Hans-Richard Brittnacher, Professor für Germanistik und Autor des Buches Ästhetik des Horrors.
Die hat so eine Art Ei auf dem Kopf. Ne?
Ja, genau, ein Ei. Das ist ihre Kopfgeburt. Da ist ein grünes außerirdisches Baby drin. Und der Vater, der ist in einem Topf.
Das kann man den Topf mal aufmachen.
Im Kochtopf, da wo die Männer hingehören.
Eieiei, er kommt da raus. Die haben alle so große Augen. Warum haben die denn so große Augen?
Na, die Augen sind der Blick in die Seele. Letztendlich. Dadurch bekommt man Seele und ist der Ausdruck der Seele.
Und das ist ein Glöckchen, darf ich mal
ja,
berühren?
Ja, klar.
Hannes Heiner lebt mitten unter seinen Ungeheuern. Sie begleiten ihn bereits seit sehr langer Zeit. Ein Leben ohne sie, unvorstellbar.
Das ist so eine Art Frosch, ne?
Ja, so ein Fledermausfrosch. Das ist eigentlich so eine Art Chimäre, ja.
So, ich habe euch ein paar Bilder vorbereitet, auf denen auch Monster zu sehen sind. Was glaubt ihr, ist hier abgebildet?
Was ist das denn?
Ja, ne?
Okay, beim ersten sind ungefähr so 4 Tiere vereint, oder? Ein Pferd, ein Falke, ein...
Eine Chimäre.
Das ist eine Chimäre.
Es ist auf jeden Fall ein Hybridwesen.
Wenn man der Schöpfung gar nichts entgegenzusetzen hat, vereint man viele verschiedene Teile von der Schöpfung letztendlich und macht sie zu Chimären. Das entspringt eigentlich einer Lust zum selber Erschaffen.
Dahinter steckt schon auch so eine religionsphilosophische Idee, dass wir in einer Ordnung leben, die sinnreich geordnet ist. Und Monster, hatten wir ja vorher, ist immer auch ein Menetekel gegen die Forscherneugierde und gegen Eingriffe in den Plan der Schöpfung. Und deutlich wird dieser Übergriff an Lebewesen, die aus unterschiedlichen Arten zusammengesetzt sind und möglicherweise sogar die Artgrenze überschreiten.
Das ist so wundervoll an ihnen. Sie widersetzen sich Klassifikationen und bringen in einem Körper Dinge zusammen, die eigentlich nicht koexistieren können. Das Monster macht den Körper wundersam.
Jeffrey Cohen, amerikanischer Professor für Medievistik und Herausgeber des Buches Monster Theory.
Sie sind rätselhafte Figuren, die zu einer ausführlichen Interpretation einladen. Sie sind Momente der Unterbrechung, überraschende Verstrickungen, die einige Zeit brauchen, bis man sie auflöst.
Lawrence Rickles, amerikanischer Professor für Germanistik, Psychoanalytiker und Autor, schrieb Bücher über Geister, Vampire, Psychopathen und den Teufel.
Monster sind ontologische Rätsel.
Sie können eigentlich nicht existieren, tun es aber trotzdem.
Sie geben aber auch ontologische Einsichten in andere Existenzen. Sie lehren uns, dass Dinge wie unsere Taxonomien und Einordnungen ungenügend sind.
Nothing is more demanding on our knowledge than the monster.
Nichts fordert unser Wissen so sehr heraus wie das Monster.
They're curious mentors.
Monster sind neugierige Mentoren.
Wir würden gerne glauben, dass wir die Welt in luftdichte Kategorien einteilen können. Aber natürlich lässt sich die Welt nicht in die Kategorien einteilen, in die wir Menschen sie sortieren wollen. Letztendlich ist die Wissenschaft auf der Seite des Monsters. Die Wissenschaft sagt uns, dass die Schemata, die wir entwickeln, um Realität zu organisieren, mangelhaft sind. Sie beschreiben nicht die tatsächliche Entwicklung der Wirklichkeit.
So vieles ist schon getan worden, schrie meine Seele. Doch mehr, weit mehr will ich erreichen. Von den Fußstapfen des schon Erreichten ausgehend will ich einen neuen Weg erschließen, unbekannte Kräfte entdecken und der Welt die tiefsten Geheimnisse der Schöpfung entschleiern.
Dr. Frankenstein aus Mary Shelleys Erzählung Frankenstein.
Wen sehen wir da?
Boris Karloff als Frankensteins Monster.
Ein seltsames Wesen blickt in die Kamera. Die Haut des Ungeheuers wirkt verwelkt und schlaff. Es schaut mit leblosen Augen grimmig umher. Lächelt es? Oder ist es doch ein dämonisches Grinsen? Die Kreatur gibt unverständliche Geräusche von sich. Versucht sie, sich mitzuteilen? Der Schauspieler Boris Karloff in der Rolle von Frankensteins Monster.
Es ist ja der Traum des Menschen, Leben zu schaffen, der da reflektiert wird.
Denn beim fahlen, gelblichen Mondlicht erkannte ich den Unmenschen. Das elende Monstrum, das ich geschaffen hatte.
Frankenstein, der Wissenschaftler, der als Person für das Neueste steht sozusagen. Der schafft das Wissen, der erforscht das, der hat das Neueste quasi parat und er experimentiert jetzt mit dem Menschlichen so. Ich puzzle dich mal zusammen und mal gucken, wie in so ein zusammengepuzzeltes Wesen zum Leben zu erwecken ist.
Warum eigentlich dieser Wunsch? Warum schaffen wir es nicht, uns damit anzufreunden oder auch das zu genießen, dass wir in der Weise menschlich oder allzu menschlich sind, wie wir eben aus den Händen der Natur geschöpft wurden? Warum immer diese Übersetzung von Naturprozessen, Unverfügbaren in einen Horizont des Machens, des Kontrollierens und des Gestaltens, wo doch völlig klar ist, dass da, wo der Mensch eingreift, eigentlich immer auch Fehlerquellen auftauchen, die das Ganze in eine sehr problematische Richtung bringen können.
Frankenstein ist kein typisches Monster, aber er ist natürlich im heutigen Verständnis unbedingt ein Monster.
Professor Rudolf Simek, Medievist und Verfasser des Buches Monster im Mittelalter.
Ja, und der kann warnende Funktion haben. Warnend auch davor, wie der Mensch nicht nur also technisch vorgeht, sondern wie er auch in die Natur eingreift. Zwar gibt es hybride Wesen, aber die sollten gefälligst nicht auf menschliches Tun zurückgehen.
Wenn man das ein bisschen auf politischer und vielleicht bioethischer Ebene behandelt, das ist ja recht modern.
Es ist kein Zufall, dass wann immer es etwa im Fernsehen Diskussionen zur Frage nach den Möglichkeiten der Reichweite, der Biotechnologie, der biotechnischen Wissenschaften überhaupt geht, man immer wieder auf Frankenstein zu sprechen kommt. Einfach deshalb, weil hier die Frage nach der Verantwortung des Wissenschaftlers im Vordergrund steht. Und es ist eine Verantwortung, der sich der Wissenschaftler dieses Romans nicht gewachsen zeigt.
Eine Hand streckte er aus, anscheinend um mich zu packen, doch ich entwich ihm und jagte die Treppe hinunter.
Er produziert aus dem bloßen Können heraus eine Kreatur, für deren Leben er dann die Verantwortung nicht übernehmen will, weil er sich wie ein kleiner Junge enttäuscht sieht von dem, was er da produziert hat.
Angestrengt lauschte ich auf jedes Geräusch, das mir die Annäherung jenes dämonischen Leichnams anzukündigen schien, dem ich so ein elendes Leben geschenkt hatte.
Wenn die Menschen die Überheblichkeit haben, zu denken, dass sie mit Technologie etwas verändern können, dass sie etwas erschaffen haben, das sehr modern ist, werden sie einen Preis dafür zahlen müssen. Diesen Preis verkörpert das Monster.
Beispielsweise war in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts es außerordentlich populär, infolge der Atombombenversuche ins riesige vergrößerte Spinnen, Eidechsen oder was auch immer darzustellen.
Ja, die Spinne ist besonders eklig.
Ich sage ja eigentlich Insekt, aber die Leute sagen mal Spinne.
Der Kopf ist ja der einer Tarantel, also wie man sie aussehen will.
Ich glaube, eine Wolfsspinne ist es, glaube ich, eher so.
Ja, oder eine Wolfsspinne.
Das Monster ist, wenn es nicht schlicht ein Hinweis darauf ist, dass die Natur etwas Riskantes ist, etwas, was man nicht beherrschen kann, die eben auch immer wieder uns damit konfrontiert, dass es Lebewesen gibt, die zwischen den Arten zu stehen scheint. Wenn man davon mal absieht, ist natürlich das Monster als Entwicklung einer fehlgeleiteten Wissenschaft, ein Minitekel, das es zu berücksichtigen gilt.
Ja, es war neulich auch noch mal im Fernsehen, also mit Bikini-Atoll oder da im Fernsehen war irgendwas über die Franzosen, wo die ihre Atomtests gemacht haben. Und die haben da ja, ich glaube, man muss sich das so vorstellen, eine nach der anderen hochgejagt. Das ist alles, glaube ich, komplett verseucht. Und da ist die Vorstellung, wie kommt das denn irgendwie zu uns zurück? Und dann kommt halt irgendwie so ein Monster wie Godzilla.
Godzilla, die durch radioaktive Strahlung mutierte Riesenechse mit zerstörerischem Hitzestrahlatem.
Godzilla, Lieblingsmonster. Also wenn Monster, Godzilla.
Warum?
Es ist riesig, es ist erschreckend, es ist unkontrollierbar auf eine Art und Weise, etwas, das ich nicht beherrschen kann.
So ein Monster, das macht, was es will und schlägt alles platt. Und das hat nicht diese quälende Reflexivität, die der Mensch hat.
Wäre es nicht reizvoll, so mächtig wie Godzilla zu sein?
Monster verkörpern Angst und Sehnsucht. Das ist der Grund, warum sie so attraktive Figuren sind, während sie gleichzeitig so abstoßend sind.
Wäre es nicht reizvoll, sich wie ein Vampir in eine Fledermaus verwandeln zu können?
Es ist Neid am Anderssein, am Stärkersein, am Kräftigersein.
Wäre es nicht reizvoll, nicht mehr zu denken, einfach Tier zu sein und seinen Trieben freien Lauf zu lassen?
Sie sind Dinge, die wir nicht sein können, aber sein möchten. Dinge, die uns verboten sind, die wir aber begehren.
Wäre es nicht reizvoll, die Kraft eines Werwolfs zu haben und sich alles nehmen zu können?
Aber natürlich steht dahinter eine erotische Bemächtigungsfantasie.
Der Wolf legt beide Pfoten auf das Bett. Eine an jede Seite der Frau und sie kann seinen Atem riechen. Heiß, aber irgendwie nicht unangenehm. Seine gelben Augen starren in sie hinein.
Geliebter,
flüstert sie und schließt die Augen. Er stürzt sich auf sie. Liebe ist wie Sterben.
Aus Das Jahr des Werwolfs von Stephen King.
Dieses animalische, zerstörerische oder so, das kann durchaus, glaube ich, einen gewissen Reiz ausüben.
Monster symbolisieren ja auch in einer gewissen Weise auch die Triebhaftigkeit.
Es gibt so eine Sehnsucht nach Regression.
Ein verunglücktes Experiment. Der Wissenschaftler Seth Brundle forscht an einem Gerät zur Teleportation von Objekten. Eines Tages gelingt es ihm, sich selbst zu teleportieren. Bei dem Vorgang verschmilzt zufällig seine DNS mit der einer Stubenfliege. Brundles Körper beginnt sich radikal zu verändern. Seine Fingernägel fallen ab. Es wachsen ihm borstige Haare. Ein ätzendes Sekret strömt aus seinem Mund. Eindrücke aus David Cronenbergs Film Die Fliege.
Jeff Goldblum spielt, glaube ich, diesen Wissenschaftler und auch er nimmt an sich eine Verwandlung in eine eher unappetitliche Existenzform wahr, aber er nimmt sie auch mit einem gewissen Vergnügen wahr, weil er auf einmal Kräfte in sich verspürt, die ihm bislang fremd waren und damit auch eine Begierde sozusagen sehr viel ungenierter artikulieren kann, als er das zuvor konnte und durfte.
Wäre es nicht reizvoll, die Konvention menschlichen Zusammenlebens für immer abzulegen?
Wir wissen, wie die Geschichte endet.
Das geht meistens für die nicht gut aus. Dann kommt die Zivilisation und jagt dich, ne, bis zum Ende, aber auch mit der ganzen Macht.
Ja, die domestiziert dich.
Die bringt die ja auch um die Ecke irgendwie, ne?
Am Ende der Geschichte, falls man sich mit dem Monster identifiziert hat, muss man das rückgängig machen. Man muss es töten und damit zufrieden sein.
Na, du kannst nicht wie ein wildes Tier durch die Gegend rennen, wie auch immer, und Leute umbringen, sondern na, du musst dich irgendwie benehmen, deines Pelzes loswerden und so gesittet im Alltag sein irgendwie. Die Definition des Selbst, des Menschlichen über das Monströse tatsächlich.
Aber ich finde zum Beispiel auch, dass der Begriff des Monsters auch einfach wirklich eine Zuschreibungssache ist. Im Menschen liegt ja auch das psychologisch Unberechenbare, was sich auch einer gewissen Kontrolle eben entziehen kann.
Das zeigt, wie unterschiedlich die Facetten des Monströsen sind.
Wo man einfach auch keinen Zugriff darauf als Person selbst hat, dass jetzt zum Beispiel jemand zum Monster sich entwickeln kann, aufgrund von irgendwelchen psychologischen Untiefen in der Seele.
Das Gesicht eines Mannes. Es ist geprägt durch sanfte Züge. Auf dem Kopf trägt er einen Zylinder. Hinter ihm steht ein unheimliches Wesen. Es ist auch ein Mensch. Allerdings mit grüner Haut, spitzen Zähnen, einem diabolischen Lächeln und zerzausten Haaren. Er scheint dem Mann mit Zylinder etwas ins Ohr zu flüstern.
Du hast das Jekyll und Hyde.
Interessant sind ja dann so Doppelfiguren wie Jekyll und Hyde. In mir steckt dieses andere auch drin und da habe ich auch keine Alternative, als mich damit zu befreunden, denn ich werde es nicht los, ohne aufzuhören, ich zu sein.
Mit jedem Tag und von beiden Seiten meines Erkenntnisvermögens her, dem moralischen und dem intellektuellen, kam ich so beständig jener Wahrheit näher, deren Entdeckung mich solch furchtbarem Schiffbruch ausgeliefert hat. Dass der Mensch wahrhaftig nicht aus einem, sondern in der Tat aus Zweien besteht.
Aus Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson.
Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Charaktere gibt es in vielen Variationen.
Wenn man so den Serienmörder, der ja auch so eine Ikone der Populärkultur der letzten Jahre geworden ist, wenn man sich das anschaut, sein seelischer Algorithmus unterscheidet sich von unserem.
Norman Bates, Motelbesitzer und Mörder mit multipler Persönlichkeitsstörung.
Und der mordet aus nicht nachvollziehbaren Motiven. Deshalb tut sich die jeweiligen Polizisten oder Detektive auch so schwer, ihn zu fassen.
John Kramer alias Jigsaw jagt seine Opfer durch monströse Folterparcours, um ihren Willen zum Überleben zu testen.
Eifersucht und Habgier und so weiter sind klassische Motive. Und wenn man ihnen folgt, cherche la femme, kommt man eben auch hinterher dem Bösen auf die Spur. Und das ist bei diesen Serienkillern so schwierig, weil ihnen diese Nähe zu einem, in Anführungszeichen, normalen menschlichen Verhalten fehlt.
Dr. Hannibal Lecter, Psychoanalytiker, Serienmörder und Kannibale. Seine Opfer verarbeitet er in aufwendig zubereitete Speisen, die er ahnungslosen Besuchern bei pompösen Dinnerpartys und klassischer Musik serviert.
Diese amüsierte Boshaftigkeit von Hannibal Lecter oder so weiter, also jemand, der die ganze Kultur verinnerlicht hat und virtuos mit ihr spielen kann und sich gleichzeitig aber auch von den durch diesen kulturfundierten moralischen Werten zu lösen vermag.
Joe Carroll, Serienmörder und Anführer eines Kults, führte lange Zeit ein Doppelleben als charismatischer Universitätsprofessor für englische Literatur.
Wir sympathisieren mit dieser Figur, weil sie eben so eloquent und so charismatisch ist, aber sie schlägt auch etwas an, was uns zutiefst verängstigt.
A monster against which we measure our health.
Ein Monster, das wir zum Vergleich nehmen, um unsere eigene geistige Gesundheit zu bestimmen, ist der Psychokiller. Und dennoch sind das die Figuren, die mit der Entwicklung des Slasher- und Splatter-Genres immer mehr zu Identifikationsfiguren für junge Teenager geworden sind. Der Psycho markiert eine Grenze, die man nicht übertreten will. Aber man kann diese Person jederzeit werden. Das ist so interessant am Psycho. Das Ausagieren von Emotionen, das in psychopathischer Gewalt ihren Höhepunkt erreicht. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen in ihrer Jugend gemacht haben.
Im Grunde genommen sind wir ja alle Monster. Also wenn ich vorhin diese Definition aufgestellt habe, die Abweichung von der Norm physischer Integrität, so muss man ja auch zugeben, dass keiner von uns dieser Norm der völligen Integrität gerecht wird.
So, wen haben wir denn da?
Eine Zirkusfrau, die behaarteste Frau der Welt wahrscheinlich.
Das ist Miss Annie Jones Elliott.
Geboren 14. Juli 1865, gestorben 22. Oktober 1902.
Die damals als Jahrmarktattraktion aufgetreten ist.
Annie wuchs schon im Kindesalter ein Bart.
Living Freak.
Ein seltener Gendefekt führte zu diesem ungewöhnlichen Haarwuchs.
Genau, das war so eine Art Living Freak.
Annie trat bereits im Alter von 5 Jahren als Jahrmarktsattraktion im berühmten Kuriositätenkabinett des Schaustellers Phineas Taylor Barnum auf, kurz P.T. Barnum.
In various epochs, the freak was on center stage.
Durch verschiedene Epochen hindurch stand der Freak im Mittelpunkt des Geschehens.
Unter Freaks versteht man Menschen, die von der Norm abweichen. Spitzköpfe, Kleinwüchsige, lebende Skelette, Übergewichtige, Riesen.
Es gibt sowas wie eine Schaulust am Bizarren, am Exzentrischen.
Barnums Freaks erfreuten sich damals großer Beliebtheit. Darunter auch angeblich eine echte Meerjungfrau.
Dass man gerade Objekte, die besonders deformiert sind, sich anschaut.
Und eine vermeintlich 160 Jahre alte Dame. Sie soll George Washington gepflegt haben.
Es gibt ja auch diesen berühmten Film Freaks.
Einer davon war übrigens ein sehr tüchtiger und sehr viriler Mann, aber der keinerlei Gliedmaßen hatte und sich trotzdem geheiratet hat, fortgepflanzt hat.
Prinz Randian, der menschliche Wurm.
Prinz Randian liegt auf einem Tisch. Sein Körper, dem Arme und Beine fehlen, ist in eine Art weiße Bandage gewickelt. Er sieht aus wie eine Raupe. Zwischen seinen Lippen klemmt eine Zigarette. Kunstvoll zündet er sie sich nur durch den Einsatz seines Mundes und eines Streichholzes an. Eindrücke aus Todd Brownings Film Freaks.
Na, Freaks liebe ich total.
Browning arbeitete mit echten Jahrmarktsattraktionen. Das macht seinen Film bis heute umstritten.
Das Kuriose, etwas, das außerhalb der Norm stand, durfte sich zeigen. Es war nicht zu übersehen.
So ganz schaulustig und voyeuristisch.
Man kann es mithilfe so einer Theorie des Grotesken zu erklären versuchen. Die würde eben sagen, das sind Beispiele für den Triumph einer natürlichen Welt, die sich um Gesetz und Ordnung nicht weiter kümmert. Und das ist eine Welt, die ihre Berechtigung hat im Ausnahmezustand.
Zum Beispiel am Karneval. Da werden alle zu Freaks.
Hat sie das freiwillig gemacht oder nicht, die Miss Annie Jones?
Das Mitleid mit diesen Figuren partizipiert auch an der Sympathie, dass denen auf eine bestimmte Art ein Anderssein gelungen ist.
Man verdient mit der Außergewöhnlichkeit, so ob Aufsehen, ob Geld.
Es ist natürlich auch, das sollte man nicht verschweigen, der anthropologische Hochmut des Menschen, der glaubt, angesichts solcher Kreaturen sich überlegen fühlen zu dürfen.
Später glaubt man, das Kuriose verstecken zu müssen und es nicht mehr ins Rampenlicht zu stellen. Es sei falsch, es zu zeigen. Im Laufe der Zeit wurde das Monströse seiner Kuriosität, seiner Ausstellungsorte und seines Showcharakters beraubt.
Wie ist das Eurovision Song Contest, war das, ne? Wie heißt der?
Das ist Conchita Wurst.
Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst. Österreichische Travestiekünstlerin, die in die Rolle einer Frau mit Bart schlüpft.
Das verstört erstmal.
Ich glaube, heutzutage schockiert das überhaupt nicht.
Wenn man sieht, wie in bestimmten, sagen wir, orthodoxen Communities darauf reagiert wird, dann merkt man schon, dass sie offensichtlich da eine Tabuverletzung begangen hat, die damit spielt, dass sie am Monströsen partizipiert.
Wir sollten nicht so überheblich sein zu glauben, dass wir in irgendeiner Weise Fortschritte gemacht hätten in Bezug auf Zeiten, die wir jetzt als dunkel bezeichnen würden, weil die Dunkelheit, die dauert fort und findet nur einfach andere Kanäle.
Also letztendlich sind doch diese Castingshows von heute und die Eurovision Songs Contest die Jahrmarktstradition von damals.
Man zieht das Gewand der Toleranz an, damit es salonfähig wird. Das ist sozusagen die Eintrittskarte, die man bezahlen muss.
Dschungelcamp.
Aber das sind letztendlich doch die Freaks, die einfach auf der Bühne stehen.
Germany's Next Topmodel.
Das hat sicherlich damit zu tun, dass in dieser Gesellschaft es Gratifikationen für Narzissmus gibt.
Deutschland sucht den Superstar.
Dieses Kultivieren des Alleinstellungsmerkmals, es ist eine Art Perversion des Individualitätsprinzips in den Zeiten des Neoliberalismus.
Bauer sucht Frau.
Dass ich irgendwie vermarktbare Besonderheiten kultivieren muss, um mich auf dem Markt der Aufmerksamkeit oder auch der Arbeitsplätze irgendwie behaupten zu können. Was auch dazu führt, dass wir eigentlich im Fernsehen weitgehend eine Zeit lang sehr viel Freakshows hatten, ob das jetzt diese Castingshows war oder ähnliches.
Frauentausch.
Was ich jetzt hier auf der Ebene von Skurrilitäten betrachte, bringt mich nicht in eine Begegnung mit mir selbst. Jedenfalls nicht in einer Weise, die ich als bildend bezeichnen würde.
Ein Mann mit starken Fehlbildungen kniet in einer dunklen Zimmerecke, die von einer schwachen Gaslampe erhellt wird. Auf seinem Kopf sind mehrere faustgroße Geschwülste gewachsen. Seine rechte Hand sieht aus wie eine gestaltlose Fleischmasse. Knochenwucherungen entstellen sein Skelett. Seine Wirbelsäule ist schief und macht einen aufrechten Gang unmöglich. Die Haut des Wesens ist dick und schwer, daher auch sein Spitzname, der Elefantenmensch. Sein Herr, ein sadistischer Schausteller, befiehlt ihm mit zorniger Stimme, aufzustehen. Der Arzt Frederick Treves möchte ihn sehen. Die wohl abscheulichste menschliche Kreatur, die ich jemals erblickt habe, stand vor mir, schreibt der Mediziner später in seinem Bericht. Tiefstes Mitleid, aber auch wissenschaftliches Interesse veranlassen ihn dazu, das Wesen in seine Obhut zu nehmen. Der Elefantenmensch, der tatsächlich existierte und Joseph Merrick hieß, stellt sich als äußerst feingeistiger und sensibler Zeitgenosse heraus. Der Elefantenmensch,
ein Film von David Lynch.
Extreme Missgeburten, die als Totgeburten zur Welt kommen, werden üblicherweise sofort verborgen. Und darum hat heute eigentlich niemand, wenn man nicht in diese großen Museen wie in die Charité oder in die Wiener Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum geht, hat man keine Ahnung, was es denn für eine Bandbreite an Missgeburten gibt.
Wir sind jetzt im Berliner Medizinhistorischen Museum. Die Daniela und ich, hallo Daniela.
Hallo.
Zu Besuch in der Rudolf-Virchow-Sammlung, die der Pathologe im Jahre 1899 gründet. Sein Ziel: Medizin verständlich und für jeden zugänglich machen. Die Dokumentation von konventionellen Krankheitsfällen, aber auch seltener Missgeburten, menschlicher Abnormitäten.
Guck mal, dieses Skelett da hinten. Hier ist auch irgendwas total an der Hand. Nicht lachen. Wieso findest du das lustig?
Ja, weil er eine Fehlstellung hat alleine. Aber das ist ein rachitisches Skelett. Bei der Rachitis handelt es sich um eine meist durch Vitamin-D-Mangel bedingte Störung des Knochenaufbaus. Rachitis war im 19. Jahrhundert während der industriellen Revolution unter Kindern weit verbreitet. Die in Bergwerken arbeiteten und kaum ans Tageslicht kamen, weil sie kein Vitamin D bekommen.
Die Sammlung zählt zu den populärsten Kuriositätenausstellungen Berlins. Um die Würde der ausgestellten Menschen zu wahren, ist Fotografieren verboten. Dennoch wurde noch vor ein paar Jahren der an den Ausstellungsraum anschließende historische Hörsaal an private Veranstalter vermietet, für sogenannte Gänsehautpartys. Lebte hier etwa die Jahrmarktstradition vergangener Tage unter dem Deckmantel wissenschaftlichen Forschungsinteresses fort?
Die menschliche Spannweite ist sehr viel größer als das, was wir halt im Alltag irgendwie halt auch sehen. Man fragt sich oft, wo wohnen die?
Die sind jetzt hier schon ein bisschen noch abstrakter und härter hier in der Reihe.
Ganz am Ende der Ausstellung sieht man auf den Regalen, sorgfältig dokumentiert, zusammengewachsene Menschen, einäugige Föten, riesengroße Tumore oder ein Baby ohne Schädeldach.
Findest du das denn monströs?
Ja, skurril.
Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt als monströs oder so bezeichnen möchte. Dadurch, dass die irgendwie so entstellt natürlich aussehen und auch aus der Norm fallen, kann man das sicherlich erkennen, aber ich finde das einfach eher tragisch eigentlich.
Weißt du, wie das aussieht? Wie so ein Genie.
Stimmt.
Also das ist ja nicht ein Baby.
So der böse Genie, aber auf jeden Fall.
Ein Baby, was dann keine Beine hat, sondern einfach einen Körper, der eigentlich mehr oder weniger normal entwickelt aussieht. Und dann anstelle der Beine ist das einfach so ein, wie würdest du das beschreiben?
Kaulquappenähnliche Flossen.
Ich frage mich die ganze Zeit, hätte man nicht die Kinder vielleicht auch beerdigen können?
Das ist hier, guck mal, Monstrum Humanum Amorphi.
Wow, Körper ohne Gestalt. Also wirklich nichts. Entwicklungsstörung. Und dann muss man das aber noch austragen tatsächlich, oder wie? Oder
wird das schnell
festgestellt?
Aber dass sie die auch Monstrum nennen, das ist interessant, ne? Das ist ja gar nichts, das ist einfach nur so ein Klumpen Fleisch, ne? Das ist schon bizarr.
Ich glaube, dass die mittelalterlichen Monster sich in erster Linie aus dieser Erfahrung der Missgeburten speisen. Das sagt übrigens auch schon Augustinus vor 1500 Jahren.
Wir wissen, dass Menschen mit mehr als 5 Fingern an Händen und Füßen geboren werden. Und diese Abweichung ist noch leichter als andere. Aber man soll nicht glauben, der Schöpfer habe sich hier an der Zahl der menschlichen Finger geirrt. Gleichsam, als wisse er nicht, was er da geschaffen habe. Auch wenn größere Unterschiede auftauchen, weiß er, was er tut. Und niemand kann rechtens seine Werke tadeln.
Die Monster, sie zeigen uns die wunderbare Größe von Gottes Schöpfung im mittelalterlichen Sinn. Also was gibt es doch alles auf der Welt Eigentümliches und Fremdartiges und trotzdem Menschliches.
Derselbe Grund aber, der für menschliche Missgeburten bei uns vorgebracht wird, lässt sich auch für diese missgestalteten Völker anführen. Gott ist der Schöpfer von allem.
Augustinus, um 400 nach Christus.
Der sagt also, so wie es unter den Menschen einzelne Missgeburten gibt, so gibt es bei den Völkern ganze Volksschaften, die sich durch eigentümliche körperliche Abweichungen auszeichnen.
Das sind die sogenannten Wundervölker aus dem Mittelalter. Sag doch mal, was ihr hier seht und wie die heißen.
Da ist einmal der Panotti, in Klammern Großohren. Das ist eigentlich ein Mensch, aber mit echt großen Ohren. Also wenn Dumbo große Ohren hat, dann hat der Panotti wahrscheinlich noch größere Ohren. Der kann sich damit zudecken.
Das ist im mittelalterlichen Verständnis ein Monster. Dass es um Menschen geht, die in irgendeiner Weise vom Normalmenschlichen des Mitteleuropäers abweichen und deswegen monströs eben hinweisend oder zeigend sind.
Und dann gibt es noch den Skiopodes, der Schattenfüßler.
Der heißt nämlich Schattenfüßler, weil er hat so einen großen Fuß, der kann sich da drunter legen und ist dann im Schatten. Also der kann sich selber so Schatten spenden mit seinem großen Fuß. Hat der eigentlich zwei Füße oder nur einen?
Nur einen.
Nur einen.
Also das waren die sogenannten Wundervölker, die am Rande der Welt lebten. So, und dann halt tatsächlich von Leuten bei Expeditionen, die dann zum Beispiel nach Indien oder nach Afrika gingen, entdeckt wurden und dann halt eben so überliefert wurden.
Die Ninja Turtles wohnen ja auch in der Kanalisation, sind ja eigentlich auch Monster.
Monster findet man auch in stillgelegten Reaktorkernen und Ruinen.
Die wohnen auch an so einem Ort, der im Außenbezirk ist, der in so einem Randbereich tatsächlich ist.
Das sind Indizien ihrer Andersartigkeit?
Das ist ja schon durch das Territorium ja auch angelegt.
Ungeheuer hausen auch in Burgverließen oder Sümpfen.
Ja, es sind Projektionsflächen natürlich heute auch für das Fremde. Also die wohnen auch im Ausland, die Monster, ja, da wo wir noch nicht waren.
Tiefe Höhlensysteme sind besonders beliebt bei Monstern.
Und auch die letzten erforschten Regionen der Erde, das dürfte so um 1920 die Polgebiete sein. Auch da vermutete man ja irgendwelche Eisungeheuer. Also es gibt ja Menschen, die da leben, aber unsere Fantasie glaubt eben, dass das irgendwelche Yeti-ähnlichen Kreaturen sein müssen.
Der Meeresboden und tiefe Wälder beherbergen viele Ungeheuer.
Tatsächlich ist es auch ein bisschen die Angst vorm Unbekannten, aber es gibt natürlich auch die Verheißung des Unbekannten.
Monster leben angeblich auch im Weltraum.
Aliens können wir uns kaum anders denn als monströse Wesen vorstellen.
Im Mittelalter glaubte man, Monster kämen eher aus entlegenen Gegenden als aus dem Weltraum.
Zu dieser Zeit dokumentierte man sie in naturwissenschaftlichen Enzyklopädien. Den Grundstein für diese Arbeit legten die Gelehrten Plinius der Ältere und Solinus bereits in der Antike.
Plinius ist ja sozusagen der wissenschaftliche Teil des Tandems.
Der Gelehrte dokumentiert in seiner Naturalis Historia Kuriositäten aus außereuropäischen Regionen, die von griechischen Reisenden und Seemännern überliefert werden.
Plinius war natürlich beinahe ein Ethnograph und Naturwissenschaftler im modernen Sinn.
Namentlich ist Indien und das Land der Äthiopier voll von wunderbaren Begebenheiten. Auf vielen Bergen soll ein Stamm von Menschen wohnen, welche Hundsköpfe haben, sich in Felle wilder Tiere hüllen, deren Stimme ein Bellen ist, die mit Klauen bewaffnet sind und von der Jagd und dem Vogelfange leben.
Plinius der Ältere aus dem 7. Buch der Naturalis Historia.
Solinus ist der kurioser sammelnde, ein literarisches Kuriositätenkabinett zusammenstellende Autor, der Plinius dann nur in Auszügen wiedergibt und alles das, was eigentümlich ist.
Die Forschung der beiden Gelehrten wird dann im Mittelalter zur Grundlage weiterer Reflexionen über Monster.
Die haben wir auch in den mittelalterlichen Enzyklopädien dann, indem man dann Plinius noch ergänzt, indem man sagt, ja, aber ich aus anderen Quellen oder eben aus dem Alexander habe ich dann noch andere Monster, die ich da anführen könnte.
Gemeint ist Alexander der Große.
Die Monstervölker, auf die Alexander trifft, sind sehr interessanter Natur.
Er begegnet ihnen bei seinen kriegerischen Eroberungszügen.
Die sind moralisierend. Wenn Alexander auf die Gymnosophisten, auf die nackten Weisen in Indien stößt und fragt, warum lehnt ihr jeglichen Besitz ab oder kann ich euch etwas geben? Und die antworten ihm:
Gib uns Unsterblichkeit.
Diese Macht habe ich nicht, denn auch ich bin sterblich.
Warum, wenn du sterblich bist, führst du so viele Kriege?
Diese Infragestellung europäischer oder meinetwegen auch mediterranen, antiker Werte, nämlich der Eroberung oder des Machtanspruchs, da wird Alexanders Großmachtdenken in Frage gestellt.
Dann gibt es da den Blemmyä. Ja, der hat irgendwie keinen Kopf und ein Antlitz, aber auf der Brust. Ansonsten sieht er eigentlich ganz normal aus, außer dass das Gesicht halt auf der Brust ist.
Diesen Wesen begegnet Alexander der Große auch. Das liest man zumindest in den zahlreichen Biografien des Eroberers, den sogenannten Alexander-Romanen. Sie kursierten in der Antike und im Mittelalter und wurden von Schriftstellern und Dichtern wie Julius Valerius Polemius oder dem Pfaffen Lamprecht verfasst.
Könnt ihr euch denn vorstellen, wie jetzt so ein Blemmyä, wie der zustande kommt? Wie man also auf die Idee gekommen ist, dass es Völker gibt, die keinen Kopf haben?
Das Blemmyä finde ich jetzt tatsächlich am schwierigsten.
Man hat erklärt, zum Beispiel die Kopflosen, die ja da in Afrika leben, also die Blemmyä, dass es bei den Berberstämmen in Nordafrika, und zwar schon zu römischer Zeit, Stämme gegeben hätten, die hatten ihren blattförmigen Schild mit einem großen Gesicht bemalt. Und daher hatte man den Eindruck, da ist kein Kopf mehr drüber, sondern der Kopf sitzt direkt am Rumpf dran.
Unten die Astomis, die Apfelriecher. Keine Ahnung, das musst du beschreiben. Ich weiß nicht,
das sind einfach ganz normale Menschen, die an Äpfeln riechen.
Ich kann mir halt vorstellen, dass man sowas durch eine Überhöhung, Übertreibung, als jemand, der diese Kultur, diese Bräuche nicht kennt, beobachtet und so befremdet davon ist, dass man das vielleicht stilisiert zu einer Art Fantasievolk.
Viele dieser Monster werden durch ihre Diät charakterisiert, also durch ihre Speisegewohnheiten. Und das geht auf die griechische Antike zurück. Wir haben bei Homer schon die Lotusblütenesser. So charakterisiert man einfach Menschen, so wie wir die Spaghettis als Spaghettis charakterisieren und die Engländer die Deutschen als Krauts und so weiter. Oder die Engländer die Franzosen als Frogs, weil sie Froschschenkel essen. Also das ist die billigste Art der Charakterisierung.
Die Monster demaskiert. Die Kölner Polizei gibt zu, dass die meisten Angreifer Flüchtlinge waren.
Schlagzeile eines Artikels aus dem englischsprachigen Blog Zero Hedge.
Ich habe über das Monster als Stellvertreter für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nachgedacht. Donald Trump hat diese uralten Geschichten über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Frauenhass wieder zurückgeholt. Er ist ziemlich bewandert darin, sie auszusprechen und einfach wirken zu lassen, ohne dafür die Verantwortung zu übernehmen.
Ich habe es ja mal mit der Etymologie versucht und das Ungeheuer steht ja dem Geheuren gegenüber und das Geheure ist da, wo ich mir einen Ort schaffe. Und insofern haben sich Menschen zunächst einmal beheimatet und Zonen der Sicherheit und der Geborgenheit geschaffen. Und diese Zonen hatten Grenzen und diese Grenzen mussten verteidigt werden. Und an den Grenzen lauerten eben die Ungeheuer und wollten eindringen in den Bereich des Geheuren und mussten verteidigt werden.
Bilder von Menschen, die an einem Zaun warten. Sie sehen müde und verzweifelt aus. Man sieht ihnen den weiten und strapaziösen Weg an. Die Szene spielt sich am Grenzübergang nach Ungarn ab. Ortswechsel. Ein provisorisches Schlauchboot irgendwo im Ägäischen Meer. Es ist voller Menschen. Sie tragen Schwimmwesten, da das Boot jederzeit sinken kann. Ihr Blick ist angsterfüllt. Wird die Reise gut gehen? Ihr Ziel Europa.
Gibt das Sinn für euch, Flüchtlinge als Monster?
Nee, kann man glaube ich so nicht sehen, weil...
Aber sie werden so dargestellt.
Dieser moderne Islam ist wirklich ein Gespenst geworden inzwischen. Und ein Monster.
Sagt der deutsch-türkische Schriftsteller Zafer Çenocak.
Seit man anfängt, über das andere nachzudenken und das andere zu diffamieren, spielen da eigentlich immer Konzepte des Dämonischen, des Fremden, des Monströsen rein. Wenn im berühmten Graf Dracula, in dem Roman von Bram Stoker, Jonathan Harker, der Anwalt, sich allmählich der serbischen Grenze nähert, da wird in dem Maße, in dem er an Serbien herankommt, auch das Unheimliche greifbar.
Auf jedem Bahnhof warteten ganze Menschenmengen auf die Ankunft des Zuges, der stets mit erheblicher Verspätung ankam. Am seltsamsten waren die Slowaken. Man hätte sie auf der Stelle in Alibabas Räuberschar einreihen können.
Aus Jonathan Harkers Tagebuch.
Ja, Ja, alle diese monströsen Kreaturen haben immer auch eine unheimliche Art von Exotismus.
Wir werden wie irgendwelche Monster behandelt.
Ein Flüchtling im Gespräch mit der österreichischen Kronenzeitung.
Sie leben an den Rändern der Welt, so gilt eben auch, sie sind den fernen Kontinenten und ihren Bewohnern, ob das nun Indianer oder Chinesen oder was immer sind, sehr viel näher, als sie den Europäern sind.
Niemand wird sagen, da kommt der Mann mit der roten Tasche, sondern da kommt der Schwarze. Dieses Element der Fremdheit, glaube ich, ist anthropologisch erstmal sehr unschuldig. Das, was ich nicht gesehen habe, mich ein bisschen verstört und Ängste in mir auslösen kann, ist das eine. Das andere ist die politische Ausbeutung dieser Fremdheitsgefühle.
Donald Trump ist gut darin, einen traditionellen Diskurs der Monstrosität zu etablieren. Er benutzt ihn, um das religiöse, rassische Andere einzufangen. Er erschafft diese Fantasie, dass sie uns holen wollen. Muslime und Terroristen sind für ihn nie weit voneinander entfernt.
Frankreich hat ein Monster großgezogen. Und nun wendet sich dieses Monster gegen Frankreich und verschlingt dessen Kinder und Bürger.
Sagt der syrische Pater Tufik Eid nach dem Attentat auf einen 83-jährigen Priester in der Kirche Saint-Étienne-de-Rouvray in der Normandie. Der Geistliche wurde im Juli 2016 von zwei Anhängern des sogenannten Islamischen Staates ermordet.
Ein Mann kniet auf dem Boden. Er trägt einen orangenen Overall. Neben ihm eine Gestalt in Schwarz. Eine Sturmhaube versteckt ihr Gesicht. Man sieht lediglich die hasserfüllten Augen des Mannes. In seiner Hand hält er ein scharfes Messer, dessen Spitze er beim Reden immer wieder in die Kamera hält. Es sind die letzten Minuten des amerikanischen Journalisten Steven Sotloff. Dann setzt der Henker das Messer an und enthauptet den Gefangenen im Namen Allahs und des Islamischen Staates.
Ist denn der Terrorist das Monster des 21. Jahrhunderts?
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit im 21. Jahrhundert.
Er ist insofern ein Monster, weil für ihn eine bestimmte soziale Verabredung nicht mehr gültig ist, die auf einer Art Vereinbarkeit oder Vergleichbarkeit von Gewalterfahrung beruht.
Diese ganzen religiösen Sachen und so, die sind einfach so total falsch und generieren einfach Monster.
Diese Maßlosigkeit der Gewalt, das Missachten der Gewalt. Natürlich ist auch ein Bombenangriff, bei dem Frauen und Kinder ums Leben kommen, eine unangemessene Form der Gewalt. Aber eine Bombe in einem Stadion oder in einem Kino oder bei einem Rockkonzert zu zünden, das leuchtet ja jedem ein, ist eine Form eine Erfahrung von Verletzung oder Gewalt auf die ganze Welt zu übertragen.
Und diese Menschen, das sind eigentlich selbst totale Opfer.
Sicherlich, das mag man den Terroristen ja schon zugute halten, dass sie selbst diese Gewalt erlitten haben. Aber die Art und Weise, wie diese Gewalt zurückgezahlt wird, diese Maßlosigkeit, die hat natürlich was Monströses.
Look at the Islamic State.
Man schaue sich nur den Islamischen Staat an.
It's a bunch of teenagers.
Das ist ein Haufen Teenager.
Offensichtlich also hat das eine enorme Verführungskraft, das ganz, ganz andere zu sein.
Especially
besonders Teenager, die Musterbeispiele der Integration hier in Europa sein sollen. Offenbar hat diese Integration ihnen nicht erlaubt, eine Beziehung zu ihrer Omnipotenz oder ihrem Narzissmus aufrechtzuhalten. Sie müssen in den Dschihad ziehen, um das zu erfahren.
Es wäre einfach, das Monster zu überromantisieren und so zu tun, als ob die Identifikation mit ihm eine gute Sache sei, weil sie Dinge bietet, die von der Mainstream-Kultur verneint werden.
Das würde ich persönlich nicht darauf übertragen wollen.
Das Monster stellt auch eine echte Gefahr dar. Darüber muss nachgedacht werden. Es lädt auch zu einer Betrachtung der Beweggründe ein, unter denen jemand eine anteilnehmende und humane Identität ablehnt und sich der Gewalt zuwendet, mit der Absicht, sich und die ganze Welt zu vernichten.
Sie sind keine Muslime, sie sind Monster.
David Cameron über den Islamischen Staat.
Das ist immer der Anfang eigentlich einer Kriegsrhetorik, dass ich den anderen das Menschsein abspreche, dass ich sie monsterifiziere.
Dann legt man damit ja auch eine gewisse Verantwortung, die ja eigentlich menschenbegründet sein sollte, ab.
Wie konnte so ein Monster innerhalb von uns entstehen?
Ahmad Mansour, Programmdirektor der European Foundation for Democracy, über den Zugattentäter von Würzburg im Juli 2016.
Es ist auch eine Banalisierung einer politischen Gefahr, indem man eben sagt, das ist ein Monster.
Dann muss ich ihnen nicht mehr zugestehen, dass sie dieselben Rechte haben wie ich. Dann habe ich auch keine Empathie mehr, sondern dann sind sie mir so fremd, dass ich sie mir idealerweise mit Waffengewalt schnell vom Halse schaffen kann.
Man weist damit unter bestimmten sozialen Bedingungen zu dieser Aktion gelangten Menschen die Kraft eines mythischen Wesens zu. Und was mythisch ist, das kann man eben nicht sozial erklären. Und das ist sowieso grundsätzlich falsch.
In dem Falle geht es ja eben um reale Menschen, um das reale Leben, wo einfach Verantwortlichkeiten definitiv da sind und ausgeführt werden und übernommen werden müssten.
Es kommen keine Monster. Es sind Menschen, die sich nach Ruhe und Frieden sehnen.
Stefan Böhmer vom Verein für Soziale Arbeit und Kultur.
Um unseretwillen ist eigentlich der Respekt vor dem anderen, selbst wenn er der Böse ist, unverzichtbar, weil ich damit humane und zivilisatorische Standards aufrechterhalte.
Monsters always teach lessons in ethics.
Monster geben immer Unterrichtsstunden in Ethik.
Das ist das Konzept der Alterität als ethische Herausforderung an mich, dass das Gute nicht von mir ausgeht, sondern dass ich im Anspruch des anderen jeweils schon stehe. Und das ist immer schön, wenn der andere mir ganz ähnlich ist, dann ist das für mich ganz wenig anstrengend. Wenn er aber radikal anders ist, dann nimmt er mich sehr in Anspruch.
Natürlich ist es eine Einübung in Andersheit und ein Akzeptieren, dass man selbst nicht alles ist und dass vielleicht sogar dieser verzweifelte Versuch, alles nach eigenen Maßstäben zu messen, viel monströser ist als das Monstrum.
Now what starts with the letter C? Cookie starts with C.
Ein tollpatschiges Wesen blickt in die Kamera. Es hat ein blaues Fell und große weiße Kulleraugen. Gierig schaut es immer wieder auf eine Schachtel, die randvoll mit Keksen ist. Es kann sich kaum beherrschen und fällt schließlich über die Schachtel her. Deren Inhalt landet blitzschnell im schwarzen Schlund des Wesens. Auch die Schachtel muss dran glauben. Eindrücke aus der Sesamstraße.
Als Aufheiterung zum Schluss. Das Krümelmonster.
Kekse. Kekse. Brauchen denn Kinder Monster?
Ja, ich glaube schon, weil es ja irgendwie auch darum geht, dass man Kindern, die ja in ihrem jungen Leben ganz irrational mit Dingen konfrontiert sind, wo sie in einer Gruppe, in einer Gesellschaft funktionieren müssen oder auch nicht funktionieren müssen, dass die auch zum Beispiel in einem positiven Sinn vermittelt bekommen, dass es anderweitige Lebensformen, Aussehensformen und so weiter gibt, die völlig okay sind, die nicht nur okay sind, die sehr sympathisch vielleicht auch sind und im Gegenteil einfach Platz haben im Leben.
Das sind ja auch kuschelige Wesen, die etwas mit Plüschtieren zu tun haben und uns daran erinnert, dass wir gut beraten wären, unseren Frieden mit anderen Formen des Lebens zu machen.
Die Beschäftigung mit dem Monster ist auch immer eine Beschäftigung mit mir selbst, die mich weiterbringen kann.
Ich glaube, die Monster sind eigentlich unsere Freunde.
Meet the Monsters. Von Menschen und Ungeheuern. Ein Feature von Raphael Smarzoch. Mit dem Germanisten Hans-Richard Brittnacher, dem Psychoanalytiker und Germanisten Lawrence Rickles, dem Pädagogen Matthias Burchardt, den Medievisten Jeffrey Cohn und Rudolf Siemek, dem Künstler Hannes Heiner und den Monsterinterpreten Daniela, Helena, Jens und Andreas. Es sprachen Judith Jakob, Wolfgang Rüther, Matthias Hase, Wolf Anjol und Volker Niederfahrenhorst. Ton und Technik Daniel Dietmann und Hanna Steger. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.